Ja, wie Simon eben schon angekündigt hat, ein neuer Monat bringt auch ein neues Thema, eine neue Predigtreihe, die uns von jetzt bis zum Ende des Jahres verfolgen wird, also bis in die Weihnachtszeit hinein. Und das Thema ist der ganz andere König. Bei König denken vielleicht manche schon direkt an die Weihnachtszeit. In der Weihnachts-Adventszeit singen wir Lieder über den König. Aber in der Bibel ist es nicht nur ein Weihnachtsthema. Jesus selbst hat vom Anfang seines öffentlichen Wirkens an über den König geredet, beziehungsweise über das Königreich Gottes. Und das war noch ganz unweihnachtlich. Das war in der Wüste, in der brennenden Sonne, als er bei Johannes dem Täufer war und dann auch weiter, als er durch Galiläa zog, die Menschen heilte. Immer wieder hat er davon geredet, es kommt ein Königreich und ist schon da. Es kommt ein König und er ist schon da. Und wir sagen im Deutschen immer Königreich Gottes, da denken wir so an ein Gebiet oder einen Staat oder sowas. Aber im Hebräischen, das Jesus ja wahrscheinlich gesprochen hat, meint es noch mehr als das. Es kann ein Land bezeichnen, es kann auch einen Staat bezeichnen, es kann aber auch die Art und Weise bezeichnen, wie ein König regiert, seine Art, König zu sein. König sein, könnte man vielleicht übersetzen. Das König sein Gottes. Wie ist das? Wie ist Gott als König? Und wir wollen uns in den nächsten Wochen damit beschäftigen. Wir haben ja gerade im letzten Monat eine Reihe gehabt, wie Menschen zum Glauben finden. Da haben wir uns unterschiedliche Lebensgeschichten angeschaut, wie man zum Glauben finden kann auf sehr unterschiedliche Weise. Und jetzt ist die Frage, an wen glaubt man denn eigentlich? Wenn man denn am Glauben interessiert ist, wer ist das, um den es hier geht? Wir werden uns Jesus in den Blick nehmen, und zwar unter diesem Stichwort der König. Denn wenn Jesus vom Königreich redete und von dem König, der kommt, dann merkt man an ganz vielen Stellen, dass er da in verschlüsselter Weise über sich selber redet. Er wurde ja dann der Messias genannt von den Menschen, der Gesalbte. Und der Gesalbte ist auch in der hebräischen Sprache immer eine Bezeichnung, entweder für einen Priester oder für den König. In diesem Fall für den König Jesus. Also er redet von der Königsherrschaft, von der Art, wie der König regiert. Und er ist selber der König. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Heute also ein König, der alles aufgibt. Was für Bilder entstehen in deinem Kopf, wenn du das Wort König hörst, wenn du an einen König denkst? Wir leben ja in einer Zeit, in der wir schon lange keinen König mehr haben. Die wenigsten von uns werden jemals einen König gesehen haben, vielleicht im Fernsehen, wo man ja heutzutage eher Königinnen dann sieht. Ja, und ich weiß nicht, was euch so in den Kopf kommt. Natürlich sind wir geprägt durch jede Menge Revolutionen, in denen wir gelernt haben, Könige sind böse Menschen, deren man sich entledigen muss, korrupte, machtgierige Menschen. Es ist für uns ein fremdes Bild. Wir sind Kanzler und Kanzlerinnen gewöhnt, Minister und Ministerinnen. Aber wenn wir jetzt danach schauen, was meint eigentlich Jesus, wenn er vom König redet, dann geht es natürlich nicht um diese Könige, an die wir so denken, sondern es geht um das Symbol, was dahinter steckt. Das, was sozusagen, wenn wir das hören, in uns wachgerufen wird an Idealen, an dem, was ein König eigentlich ausmacht. Ich will mal 5 solcher Eigenschaften nennen, die sozusagen zum Idealbild des Königs gehören, auch in der biblischen Überlieferung, die einen König ausmachen, wenn er ein guter König ist. Und das ist zum einen die Macht. Da denken wir auch schon, das ist ja sicher was Schlechtes. Aber natürlich ist im Idealbild des Königs gesagt, hier ist jemand, der nicht nur leere Worte macht, sondern der auch die Fähigkeit hat, das in die Tat umzusetzen, was er will. Jemand, der Macht hat. Er regiert, er bestimmt, was er sagt, das geschieht. Das ist natürlich heutzutage oft nicht so bei den Königen. Die sind ja alle schon längst entthront und haben nur noch so symbolische Aufgaben, repräsentative Aufgaben. Die Macht ist schon längst woanders. Aber in diesem Idealbild des biblischen Königs ist er derjenige, der das Sagen hat. Der spricht und es geschieht. Das Zweite, was einen König ausmacht, Reichtum. Ein König wird verbunden mit einem Reichtum, mit Gold, mit Silber, mit Palästen, in denen er wohnt, mit Ländereien. Auch in den Märchen von Grimms Märchen ist das immer der Land. Der König hat Land, er ist reich, er hat eine goldene Krone auf, er hat einen reichen Mantel. Das ist natürlich heute auch nicht mehr so. Ich habe noch mal kurz mich informiert, wie das ist mit den reichsten Leuten der Welt. Man denkt so, die Queen von England, aber es stimmt natürlich alles nicht. Das gehört alles nach Stiftung der Krone. Die Königin selber wurde also berichtet, jemand hat mal behauptet, die Presse hat mal behauptet, sie würde ungefähr so viel besitzen wie Beckham. Und daraufhin hat Buckingham Palace einen Dementi rausgegeben, hat gesagt, das wäre weit übertrieben. Also offensichtlich hat die Königin zumindest nach eigenen Angaben weniger als Beckham. So ist das. Also Reichtum. Im biblischen Bild gesprochen, ein König, der austeilen kann, der auch großzügig sein kann, der Menschen beschenken kann, von dem man erwarten kann, beschenkt zu werden. Das Dritte, was einen König ausmacht, Würde. Ja, also wenn ein König in den Raum kommt, dann kommt er nicht einfach so reingeschlurft, ja? Sondern dann wäre hier alles dekoriert, es würden Fanfaren spielen, vielleicht so eine tolle Musik, wie Rebecca und ihr Team jetzt gerade gemacht haben, um den König zu begrüßen. Also, aber natürlich würde der König auch schreiten und wäre entsprechend angezogen, ja, in entsprechender Robe, und man benimmt sich also ordentlich. Ja? Also, was einen König ausmacht, ist Würde. Und Menschen, die ihm begegnen, zollen ihm Ehre und Respekt. Man steht auf, wenn er kommt, vielleicht macht man so einen Hofknicks, Kniefall. Ich weiß nicht, im Hof richtig geht, aber irgendwie so wahrscheinlich. Würde. Das Vierte, was einen König ausmacht, im biblischen Idealbild, ist Weisheit. Der König kann nicht nur das machen, was er will oder das, was er bestimmt, sondern er weiß auch, was das Richtige ist. Das ist ja nun das Entscheidende, was einen guten König von einem schlechten unterscheidet. Schlechter König hat auch Macht, aber er hat nicht die Weisheit, das Richtige zu tun. Und deswegen ist es manchmal besser, wenn man ihn entthront und vielleicht gemeinsam als Volk überlegt, was weise ist, obwohl das auch nicht immer zu den richtigen Lösungen führt. Naja, aber darüber reden wir heute nicht. Weisheit ist zumindest in der Bibel ein Ideal, eine Eigenschaft des Königs. Der König Salomo ist dafür das Bild. Der König Salomo, der König wurde, und das erste, Gott ist ihm im Traum erschienen und hat gesagt, du darfst dir, so richtig wie im Märchen, du darfst dir alles wünschen. Immer das, wovon man träumt. Und was hat er sich gewünscht? Ich möchte weise sein. Ich möchte weise sein. Und das hat Gott ihm gegeben. Und dann gibt es diese Geschichte, die ist ja sehr berühmt, als zwei Frauen zu ihm kommen und sich streiten um ein Kind, beide behaupten, es ist ihres, dann fällt er dieses salomonische Urteil und gibt das Kind der richtigen Mutter. Das ist die Weisheit des Königs. Und dann gibt es auch das Buch der Sprüche Salomos in der Bibel, lohnt sich zu lesen, gesammelte Weisheiten eines Königs, ganz viel Lebenspraktisches, wo man sagen kann, ja, das lohnt sich, danach zu leben. Und das letzte, Anrechte. Ein König hat nicht nur Reichtum, Würde, Macht, Weisheit, sondern er hat auch Anrechte. Es steht ihm vieles zu. Eigentlich hat er ein Anrecht auf alles, was in seinem Reich existiert, was es da gibt, auf die Dienste von jedem Untertanen. Ihm steht das alles zu. Das gehört ihm als König, und er hat ein Recht darauf. Deswegen kann er Steuern erheben, deswegen das kann er von den Leuten erwarten, dass sie tun, was er sagt. Er hat ein Recht. Macht, Reichtum, Würde, Weisheit und Anrecht. Und wenn wir das so hören, dann ist es natürlich gleichzeitig ganz, ganz fremd, weil wir solche Könige nicht mehr kennen, solche Machthaber, geschweige denn solche Politiker. Das ist fern unserer Realität, und wir selber sind ja auch nicht so. Das heißt, wir haben hier ein Idealbild, das sich unheimlich unterscheidet von dem, was wir so kennen aus unserer Realität. Aber jetzt sagt die Bibel, dieses Idealbild des Königs, so ist Gott. So ist Gott. Und bei uns klickert es zunächst mal und sagt, so unwirklich wahrscheinlich, so weit weg wie so ein König. Ne? Nicht von unserer Welt, irgendwie abgehoben, weit weg. Das klickt so bei uns, wenn wir König hören. Das war natürlich in der biblischen Zeit anders. Und die Bibel sagt, ja, das alles gilt für Gott, aber, und jetzt kommt das Überraschende, das ist das Überraschende im Neuen Testament, obwohl Gott so ist wie so ein König, ist er doch auch ganz anders. Überraschend anders. Und das ist die Geschichte vom König, der alles aufgibt. Ein König, der alles besitzt und dann bereit ist, all das aufzugeben, was ihm zusteht. Macht, Reichtum, Weisheit, Würde, Anrechte. Und sich klein zu machen, so wie jeder von uns. Wie ein Jedermann. Ich lese mal den Text, um den es heute geht, aus Philipper 2. Das ist der Brief des Apostel Paulus an Christen in Philippi. Philippi war eine römische Kolonie, da wohnten ganz viele römische Soldaten, die wussten, was ein König bzw. ein Kaiser ist. Das war so das Mallorca der Römer. Ja, also wenn du gut gedient hattest als Römer, dann kriegtest du ein, vielleicht nicht das Mallorca, sondern irgendwie so ein bisschen Upper Class Mallorca, denn dann kriegtest du da so ein Landhaus und konntest da, und wenn du da hingingst, wurde überall Latein gesprochen, mitten in Griechenland und so, da warst du unter Römern. Und an die Christen in dieser Stadt schreibt Paulus einen Brief und sagt Folgendes über den König der Könige, Gott selbst. Er, der in göttlicher Gestalt war, also Jesus Christus ist gemeint, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Kurzbeschreibung des Weges Jesu. Eine unglaubliche Karriere, oder man würde vielleicht sagen eine Antikarriere. Sie beginnt mit einem totalen Abstieg. Sie fängt ganz oben an mit der Herrlichkeit Gottes. Er, der im Anfang Gott gleich war, der alles hatte und alles besaß, gab alles auf, wurde erst so wie wir und dann noch zu unserem Diener und dann ging er noch den Weg bis ans Kreuz. Von ganz oben bis nach ganz unten. Und deswegen hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in diesem Namen sich alle Knie beugen und bekennen, dass er der Herr ist. Da geht es wieder steil aufwärts. Also für die Mathematiker unter uns, das ist so eine umgekehrte Parabel. Ja, so einmal runter und dann wieder hoch für die, die Erlebnisorientierten, ihr dürft dann eher an die Achterbahn denken. Ja, also ihr seid so gerade oben angekommen. Tick, 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 tick. Und jetzt seht ihr, wie es vor euch runtergeht. Und das Herz und der Magen rutschen so kurz hinter das Gehirn. Ne? Und man merkt, das ist nicht gut. Ja? Und dann kommst du unten an. Und dann, wo du denkst, jetzt ist es aus, dann plötzlich geht's nach ganz oben und es geht wieder hoch. Das ist ungefähr der Weg, der hier beschrieben wird von Jesus. Und der ist total umgekehrt als das Leben der Prominenten und Reichen, wie wir es uns normalerweise vorstellen. Und von dem Leben, von dem wir eigentlich auch heimlich ein bisschen träumen. Wo man sich erst so ganz langsam und mühsam hocharbeitet und dann irgendwann berühmt und bekannt wird, zu den Reichen und Schönen gehört, alle schauen zu einem auf, lesen die eigenen Bücher, hören die Vorlesungen, keine Ahnung, ja, zahlen viel Geld für die Auftritte, weiß nicht, wovon du träumst, ja. Und dann hältst du dich ganz kurz da oben und dann geht's wieder abwärts. The rise and the fall of, und dann kannst du gucken, wen du da einsetzt. Ja, ich weiß nicht, wer. Ich habe meine aktuellen Beispiele hier rausgestrichen. Das ist immer peinlich, wenn man erzählt, wen man da so im Blick hat. Ja. The rise and the fall. Man kämpft sich hoch und wenn man es gut hat, schafft man es einen Moment da oben und dann geht es schon wieder abwärts. Weil man irgendwas falsch macht, weil irgendjemand einem was Böses will, weil man sich doch da oben nicht halten kann. Vielleicht ist es ja so, dass unsere Vorstellung vom Leben einfach die verkehrte ist. Und dass die Vorstellung, die wir bei Jesus finden, die genau andersrum ist. Die ist, die wirklich gelingendes Leben beschreibt. Das Modell für Leben, wie Gott es sich vorstellt. Das Modell für königliches Leben. Das fängt nicht unten an, sondern oben. Bei Gott. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht fest wie ein Privatbesitz. Ja, ich bin Gott gleich. Dann bleibe ich doch mal hier und lass es mir gut gehen. Sondern er gab das alles auf. Hier ist jemand, der alles hat, der alles besitzt, der bei Gott ist und wie Gott ist und selbst Gott ist, wie es ein anderer Autor im Neuen Testament sagt. Lass uns einen Moment nachdenken, was hatte er da? Was ist das, was er aufgegeben hat? Ich erinnere nochmal an die 5 Dinge. Macht, Reichtum, Würde, Weisheit und Anrechte. Das hatte er bei Gott. Die Macht Gottes. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Das passiert auf den ersten Seiten der Bibel, dass wenn Gott ein Wort sagt, er sagt, es wird, werde Licht, dann wird es Licht. Wenn Gott sagt, sei geheilt, dann sind die Menschen geheilt. Das ist die Macht Gottes. Der Reichtum Gottes, der nicht ein Reichtum ist, den man auf dem Konto ablesen kann, kein Reichtum in Gold, sondern ein Reichtum, kannst du überlegen, wo du den ablesen kannst. Du kannst sagen, es ist ein Reichtum an Liebe, es ist ein Reichtum an Güte, aber es ist auch ein Reichtum an Schönheit, wenn du die Welt anschaust, die ihm gehört. Das heißt in der Bibel, die ganze Welt gehört dem Herrn und alles, was darin ist. Wenn du dir mal diesen Reichtum anschaust, den unsere Welt zu bieten hat, an bunter Tierwelt, an Pflanzen, an Schönheit, an Düften, an Klängen, das ist der Reichtum unseres Gottes. Die Würde, die Psalmen beschreiben diese Würde Gottes mit schönen Bildern. Sie sagen, er fährt wie auf einem Wagen von Wolken. Der Himmel ist sein Zelt. Winde sind seine Boten. Er breitet den Himmel aus wie einen Teppich. Das sind alles so Bilder aus dem Königspalast, wo man sagt, das ist die Würde, die Gott gehört. Und deswegen haben Menschen sich zu allen Zeiten versammelt, so wie wir heute Abend, und haben ihn angebetet und haben gesagt, du bist würdig. Dir gebührt die Ehre. Du hast ein Recht darauf, dass wir dich anbeten. Wir haben das eben in diesem Lied gesungen. Unbeschreiblicher, unbegreiflicher, wir stehen staunend und ehrfürchtig, fallen wir nieder vor dir. Das ist die Würde Gottes. Die Weisheit. Er ist jemand, der wirklich weiß, wie die Welt funktioniert. Warum? Weil er sie sich ausgedacht hat. Wenn du wissen willst, wie die Welt funktioniert und wie dein Leben funktioniert, dann frag doch bei dem, der sich dich ausgedacht hat. Der kennt den Bauplan. Der weiß, wofür jedes Rädchen gedacht ist, was in dir so tickt. Und deswegen sagt die Bibel, der Anfang der Weisheit ist, wenn man anfängt, auf Gott zu hören. Spannende Geschichte. Gott hat Anrechte, hat alles Recht auf unser Leben, auf diese Welt, weil ihm das alles gehört. Hat Recht auf unsere Zeit, hat Recht auf unser Lob, das alles gehört ihm. Das alles gehörte Jesus, als er beim Vater war. Und jetzt sagt er, das lasse ich alles los, das gebe ich alles auf. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. In der Tat, wenn man sich das Leben von Jesus anschaut, dann sieht man, wie er Punkt für Punkt diese Eigenschaften eines Königs niederlegt und abgibt. Die Macht. Er wird geboren, ohnmächtig in einem kleinen Stall, in einem kleinen Dorf. Die Mächtigen kriegen es erst gar nicht mit und als sie es mitkriegen, versuchen sie, ihn umzubringen. Aber auch später, als er bekannt wird und die Leute sagen, wird du doch unser König, geht er nicht den Weg der Macht. Er reißt nicht die Macht an sich durch einen Umsturz, sondern er wirkt allein durch sein Wort und durch seinen Charakter. Die Macht abgelegt. Er hat den Reichtum abgelegt, den er hatte bei Gott. Er hat nicht mal ein Bett gehabt, sondern nur eine Futterkrippe, in den man ihn hineingelegt hat. Und später hat er gesagt, ich ziehe hier umher, ich habe nicht mal ein Kissen, wo ich meinen Kopf drauflegen kann. Andere Leute haben ihn versorgt, wenn er unterwegs war. Die Würde, auch das, geboren in einem Stall, in einem Futtertrog, ganz würdelos. Aber dann auch am Ende seines Lebens, als man ihm alle Würde nahm, gegeißelt, gefoltert, ausgelacht, angespuckt, und verreckt an einem Kreuz, würdelos, alles aufgegeben. Die Weisheit. Hat Jesus die Weisheit Gottes aufgegeben? Spannend, wir denken ja manchmal, Jesus ist schon so als Dreijähriger, hat er schon so den Durchblick gehabt, weil er war ja Gottes Sohn. Es gibt einen spannenden Satz im Lukas-Evangelium, ganz am Ende des 2. Kapitels. Da heißt es, das Kind nahm zu an Weisheit Tag für Tag. Ich schließe daraus, dass Jesus nicht mit Weisheit geboren wurde, sondern dass er alle Weisheit abgelegt hat, um dann neu zu lernen. Und zwar zu lernen im Hören auf Gott, seinen Vater im Himmel. Er hat das später mal gesagt, ich kann von mir aus gar nichts tun, nur das, was ich den Vater tun sehe, das kann ich auch tun. Er hat Weisheit neu gelernt, indem er auf Gott gehört hat. Und alle Rechte. Er hatte alle Rechte auf alles in der Welt. Alles gehörte ihm. Und trotzdem hat er es aufgegeben. Der Teufel hat ihn relativ am Anfang seines Lebens gepackt und hat gesagt, pass mal auf, ich zeig dir nochmal, was dir hier eigentlich zusteht. Alle Reiche der Welt und außerdem eine Armee von Engeln, wenn du jetzt hier runterspringst, diesen Berg, dann müssen die Engel kommen und dich retten, weil das hat Gott versprochen. Da hast du ein Recht drauf. Und Jesus sagt, nein, das gebe ich auf. Ein König, der alles aufgibt. Warum? Um genauso zu werden wie wir. Um so zu werden wie du. Ganz normal. Um neben dir stehen zu können und zu sagen, ich bin so jemand wie du. Warum ist das wichtig, dass Jesus so ist wie du? Es gibt zwei Gründe, warum das wichtig ist. Der eine ist, Jesus wird so wie wir, damit er an unsere Stelle treten kann und für uns das tun kann, was wir selber nicht tun können. Das ist die Stellvertretung. Jesus wird so wie wir, damit er an unsere Stelle treten kann und für uns das tun kann, was wir nicht tun können. Und der zweite Grund, warum er so wird wie wir, damit wir an ihm sehen können, wie wir eigentlich sein sollen und wie wir sein können, wenn wir uns von ihm regieren lassen. Das eine ist die Stellvertretung, das andere ist das Vorbild. Beides ist wichtig, wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet das, dass Jesus unser König ist. Diese beiden Aussagen gehören zusammen wie zwei Seiten einer Münze, die man nicht voneinander trennen kann. Gott gab alles auf, um so zu werden wie wir, um für uns das zu sein, was wir nicht sein können. Und gleichzeitig, um für uns das zu sein, was wir sein sollen. Er ist Stellvertreter und er ist Vorbild. Viele Christen haben die Tendenz dazu, eines von diesen Dingen zu bevorzugen und das andere zu vernachlässigen, zu vergessen. Es gibt Christen, die unheimlich viel davon reden, was Jesus für uns getan hat. Die verweisen auf das Kreuz und sagen, das hat Jesus für mich getan. Jesus ist für mich gestorben, für alle meine Schuld. Er hat das erfüllt, was ich nicht erfüllen kann. Er hat die Strafe getragen, die ich nicht tragen kann. Wow. Und da setzen sie sich zurück in ihren Sessel und sagen, Dankeschön. Den Rest meines Lebens warte ich jetzt, bis der Herr wiederkommt und mich in den Himmel mitnimmt. Weil ich kann es ja sowieso nicht. Dafür ist ja Jesus gekommen. Jesus hat das für mich gemacht und ich lasse ihn mal machen. Und dann gibt es andere Christen, die genau andersrum denken. Die sagen, hier ist jemand, den finde ich toll. So will ich auch sein. Jesus hat mir vorgelebt, wie ein Mensch sein sollte. Und jetzt kommt es darauf an, dass ich auch so werde. Dass ich ein besserer Mensch werde, dass ich das Richtige tue, dass ich mich einsetze für andere, dass ich die Welt verbessere, dass ich ein gutes christliches Leben lebe. Aber mit dieser Sache da am Kreuz, das ist mir nicht geheuer. Das passt mir nicht. Das passt auch nicht so in unsere Zeit, diese Blutgeschichte und Stellvertretung, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich möchte lieber selber eintreten für mein Leben. Seht ihr, das wahre Wesen eines Königs bedeutet, dass wir beide Seiten von Jesus ernst nehmen, dass wir beide Seiten der Münze gleichwertig zusammenhalten. Dass wir sehen, hier ist ein König, der so wird wie wir, um für uns einzustehen und gleichzeitig um uns zu verändern, damit wir so werden können wie er. Wir feiern ja heute das Abendmahl. Gleich werden wir zusammen da vorne ans Kreuz treten. Wir werden Brot und Traubensaft trinken. Und wir werden uns daran erinnern. Hier ist ein König, der alles aufgegeben hat für mich. Der sein Leben gegeben hat für sein Volk und für mich. Er hat für mich das getan, was ich nicht selber tun kann. Aber dann kommt eben auch das Zweite. Er ist ein König, der so ist wie wir, damit wir so werden können wie er. Paulus sagt, kurz vor dieser Stelle, die ich eben gelesen habe, seid so gesinnt, wie Jesus Christus gesinnt war. Und dann erzählt er die Geschichte von Jesus. Er erzählt sie also, damit sie auch unser Leben verändert. In der orthodoxen Kirche des Ostens sagt man das in einem ganz kurzen Merkspruch. Man sagt, Gott wurde so wie wir, damit wir so werden können wie er. Ein kurzes und prägnantes Bild. Wir sollten also nicht einfach nur dabei stehen bleiben, bei dem, was Jesus für uns getan hat, sondern auch fragen, was will er in uns tun? Wie will er uns mit hineinnehmen in sein königliches Wesen, in seinen königlichen Charakter? Wie kann ein Leben aussehen, das diesen Weg mitgeht? Und auch das passiert im Abendmahl, denn wir nehmen Brot und Saft in uns auf, als ein Zeichen dafür, dass Jesus nicht nur für uns ist, sondern auch in uns, um uns zu verändern und unser Leben zu prägen. Und deswegen schlage ich vor, guck dir nochmal dein eigenes Leben an, die nächste Woche, die vor dir liegt, die Herausforderungen, denen du begegnest, wie dein Alltag jetzt gerade aussieht, und überleg dir mal, ob du diesen Weg mitgehen willst. Die umgekehrte Parabel, die erst nach unten führt und scheinbar im Bodenlosen endet, aber die dann wirklich dein Leben nach oben bringt. Wenn du diesen Weg von Jesus nachgehen willst, dann musst du bereit sein, wie er, auch alles aufzugeben. Gehen wir nochmal kurz die königlichen Qualitäten durch, und da sind wir auch schon fertig. Zum Beispiel Macht. Eine Frage an dich, wie wichtig ist dir deine eigene Macht? Du bist sicher kein König und auch kein Politiker, aber du hast Macht über andere Menschen. Deine Freunde, vielleicht in deiner Familie, vielleicht über Leute, die von dir abhängig sind. Und du würdest gerne Macht haben. Du würdest gerne, dass Menschen zu dir aufschauen, dass Menschen dir folgen, das tun, was du sagst. Bist du bereit, diese Macht aufzugeben? Zu sagen, ich will nicht, dass mein Wille geschieht, sondern dass Gottes Wille geschieht. Was passiert, wenn du den König die Macht in deinem Leben einräumst, die du eigentlich ganz gerne selber hättest? Und wenn du dich anderen zum Diener machst, statt sie zu beherrschen. Wie sieht es aus mit dem Reichtum? Das, was Gott dir anvertraut hat. Ich weiß, das ist nicht viel. Hier in Marburg haben wir alle nicht viel. Ihr kennt auch die ganzen Zahlenspiele. Wenn man sich vergleicht mit Menschen anderswo in der Welt, dann ist man unglaublich reich. Das Problem ist immer, das merkt man so wenig, wenn man hier ist. Da helfen diese Vergleiche immer nicht so viel, weil jeder von uns fühlt sich immer unglaublich arm, ne? Weil man sich immer mit denen vergleicht, die mehr haben, ist ja klar, ne? Und man immer denkt, ich hab's eigentlich, ne? Also alle anderen, aber ich hab's jetzt eigentlich gerade nicht. Also Reichtum hast du vielleicht nicht, aber das bisschen, was du hast, ist es deins? Oder bist du vielleicht bereit, das aufzugeben, damit Gott daraus etwas Größeres macht? So wie Jesus das gemacht hat. Wie ist das mit der Würde? Woher nimmst du deine Würde? Von dem, wie dich andere sehen? Von dem, was andere über dich denken? Von der Anzahl deiner Likes oder Facebook-Freunde? Ob du dich selber schön findest, wenn du in den Spiegel guckst? Woher kommt deine Würde? Wie wäre es, wenn du dein eigenes Sehnen nach Würde, dass du dir von anderen Leuten holst, niederlegst und sagst, meine Würde kommt von dem König, dessen Kind ich bin. Ich brauche nicht die Würde, die andere Menschen mir einräumen, vielleicht zugestehen, sondern ich habe eine Würde, die von innen kommt, die Gott in mich hineingelegt hat. Wie ist es mit der Weisheit? Wer kennt sich am besten aus in deinem Leben? Du selbst? Oder deine Ratgeber und Freunde, die dir sagen, das musst du so machen, das musst du unbedingt machen. Oder die Stimme deines Herzens, die man ja immer hören soll, dummerweise führt sie auch manchmal in die Sackgasse. Ja. Oder sagst du, ich lege meine Weisheit nieder und möchte mich der Weisheit des Königs anvertrauen. Jesus war bereit, alles aufzugeben. Der letzte Punkt, die Rechte, die du vielleicht hast, die Anrechte, die du meinst zu haben, worauf du ein Recht haben musst. Die Leute, auf die du sauer bist, weil sie dir nicht das geben, was dir zusteht, mit denen du dein ganzes Leben grollst. Oder deine WG-Genossen. Du denkst, die müssten doch eigentlich, da habe ich ein Recht drauf. Das steht mir zu. Wie wär's, wenn du das abgibst und sagst, Jesus hat auch alle seine Rechte aufgegeben, um dann viel mehr zu empfangen? Das Erstaunliche ist, dass der Weg von Jesus, obwohl er in die Tiefe führt, nicht in der Tiefe endet, sondern dass er am Ende erhöht wird von Gott. Das heißt, Gott hat ihn hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und das Spannende ist, im Buch der Offenbarung wird es dann nochmal benannt. Da wird Jesus auf einen Thron gesetzt und dann stehen alle Menschen um ihn herum und sie rufen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Das ist dieser Weg nach unten. Es ist würdig zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Er bekommt das alles wieder zurecht, was er vorher aufgegeben hat. Dieser Weg geht natürlich nur durch das Kreuz hindurch. Und die Frage ist, bist du bereit, diesen Weg mit Jesus mitzugehen? Wenn wir uns gleich zum Abendmahl auf den Weg machen, dann nimm das doch als einen Moment zu überlegen, will ich das? Will ich diesen Weg nachgehen? Will ich das in Empfang nehmen, was der König für mich am Kreuz getan hat? Und will ich den König in mir leben lassen, damit er mein Leben in mir verändert? So, lass uns beten. Jesus, wir beten dich an als den König des Lebens, den Herrscher der Welt, der doch alles aufgegeben hat. Wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um für uns alles zu geben und dann auch in uns zu leben, unser Leben zu verändern. Nimm uns mit auf deine Reise, verändere unser Leben. Lass uns leben aus deiner Kraft, aus deinem Reichtum, aus deiner Weisheit, mit deiner Würde und aus deiner Gnade. Amen.